Konstanze Falke empfängt mich am Rand der Baustelle Beethovenhalle Bonn. Sie schiebt ein Absperrgitter zurück und steuert auf eine Baracke zu.
Wir müssen erstmal da vorne zur Eingangskontrolle. Wir bekommen erstmal einen Besucherausweis.
Die Kunsthistorikerin kennt in der Beethovenhalle jeden Stein. Sie hat über den geschichtsträchtigen Bau promoviert. Und nun wacht die End-30erin über alle Fragen zum Thema Denkmalschutz und Sicherheit auf einer Großbaustelle.
Okay. Wir gehen nochmal da rein und dann gebe ich Ihnen ein paar Schuhe mit Stahlkappen, eine Weste und einen Helm.
Staubige Arbeitsschuhe, Schutzhelm und Warnweste statt feiner Abendrobe.
Die müssen wir dann anziehen.
So stiefeln wir los über matschige Wege vorbei an Containern, Gittern und Stapeln mit Baumaterial zum westlichen Eingang. Von der Konzerthalle selbst ist nicht viel zu sehen. Weite Teile sind eingerüstet. Nur die flachgewölbte Kuppel des nackten, würfelartigen Baus ragt aus Stahlgestängen und Plastikplanen heraus.
Im Augenblick laufen die Arbeiten oben an der Tuffsteinfassade, also die Außenverkleidung des großen Saals, des Herzstücks der Beethovenhalle. Da schwenkt auch gerade der Kran rüber mit so einem Paket Steine unten dran.
Eine Palette mit hellem Tuff schwebt in Baumhöhe über das Gelände. Es ist das gleiche Vulkangestein aus der Eifel, mit dem die Fassade ursprünglich verkleidet war, sagt Konstanze Falke.
Wir haben durch Recherchen natürlich irgendwie auch rausgefunden, wo der Stein herkommt. Und da vorne im Innenhof stehen jetzt auch die ganzen 40x40 Platten, die jetzt an die Fassade wieder angebracht werden.
Vor dem Eingangsbereich bleiben wir stehen. Der ist nicht mit Tuff, sondern mit einfachem Backstein verklinkert. Ein Beispiel für das Gesamtkonzept, nachdem die Beethovenhalle in den 1950er Jahren entworfen wurde.
Das profane, in Anführungszeichen, Material leitet den Bau ein und dann hierarchisiert sich das bis zum großen Saal. Also der Tuffstein zum Beispiel ist das hochwertigere, teurere Material auch, was dann den Konzertsaal bekleidet. Und die absolute Krönung, sage ich jetzt mal, ist das, was oben auf der Beethovenhalle drauf ist, nämlich auf dem großen Saal, auf dem sogenannten Kuppeldach oder diesen weit ausschwingenden Dach zum Rhein, da liegt dann wirklich eine Kupferabdeckung.
Vom gebrannten Ton zum wertvollen Metall. Wer die Beethovenhalle kennt, wird das Dach grün in Erinnerung haben. Das wird es auch wieder, wenn das Kupfer oxidiert. Zeit, um Grünspan anzusetzen, hatte das Dach noch nicht, als die Beethovenhalle in Altstadtnähe, vis-à-vis vom Rhein, 1959 vom ersten Bundespräsidenten der jungen Bundesrepublik, Theodor Heuss, eingeweiht wurde. Später fanden hier Bundesversammlungen statt, bei denen Walter Scheel, Karl Carstens und Richard von Weizsäcker zu Bundespräsidenten gewählt wurden. Ein wichtiges Kapitel bundesdeutscher Nachkriegsgeschichte – und einer der Gründe, weshalb die Beethovenhalle 1990 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Davon ahnten die gut 100 Architekten nichts, als sie 1950 mit ihren Entwürfen an einem anonymen Wettbewerb zum Neubau einer Konzert- und Veranstaltungshalle in Bonn teilnahmen. Gewonnen hat zur Überraschung aller ein 29-Jähriger, den in der Szene niemand kannte. Siegfried Wolzke, Schüler von Hans Scharoun und, wie sein Lehrer, ein Anhänger der organischen Architektur. Bei meinem Entwurf bin ich nicht vom Baukörper, sondern von den soziologischen Bezügen ausgegangen, die den Menschen dem zu schaffenden Raum zuordnen. Der Mensch als Maßstab, die gesellschaftliche Atmosphäre als das Bestimmende, sagte Wolzke über seine Konzeption. Ein Grundgedanke, der bis in die frühen 1920er Jahre zurückreicht. Mit Konstanze Falke betrete ich jetzt das Eingangsfoyer. Wir stehen auf rohem Beton, Kabel hängen aus der Decke, Backsteinklinker müssen neu verfugt werden. Doch auch im Rohbau lässt sich die Idee des Architekten ablesen.
Jetzt stehen wir in der Kassenhalle. Das ist schon der erste Raum, wo man Denkmalpflege wirklich durchexerzieren kann, wenn man möchte. Das ist ja auch der Raum, in dem das Konzert von Sophie Pacini stattgefunden hat, nämlich genau hier vor dem Glasfenster, was nach einem Entwurf des Architekten gefertigt wurde, das abstrakt den Grundriss der Beethovenhalle aufzeigt, was er explizit für diese Wand hier entworfen hat und diesem Raum so etwas Mystisches vielleicht auch gibt.
Eine mystische Komposition in Farbe mit ultramarinblauer Decke, sandfarbenen Backsteinen und Farbreflexen im Blau, Violett bis Blutorange, wenn die Sonne durch die abstrakten Formen der Fensterfront scheint. Ein Raum ohne Tageslicht, alles liegt im schummrigen Halbdunkel. Wir verlassen die Kassenhalle und steigen wenige Stufen hinab in einen langgestreckten Gang. Hier flutet Tageslicht den Raum. Rechter Hand könnte man eigentlich in den Garten schauen, aber gerade verhängen dicke Plastikplanen die Sicht.
Wir stehen jetzt im sogenannten Garderobengang, der auf der Südseite komplett verglast ist. Nur, dass das Glas jetzt gerade weg ist. Da kommen neue Fassaden rein. Die jetzt verschwunden sind, waren tatsächlich schon mal Ersatzfassaden aus den 90ern. Und wir dadurch die Chance haben, wieder Fassaden einzusetzen, die wieder aus Stahl sind und nicht aus Aluminium, die wieder den ursprünglichen Farbton aufgreifen.
Nicht nur die Fenster, auch der Bodenbelag fehlt noch im Garderobengang. Ein Terrazzoboden, rekonstruiert anhand einer historischen Fotografie. Gegenüber den Betonbodenplatten in der Kassenhalle eine Steigerung der Wertigkeit des Materials. Und noch ein wesentliches Element für die Raumwirkung fehlt.
Hier an diesen Betonstützen die großformatigen Spiegel, denn dieser Garderobengang ist eigentlich komplett verspiegelt, wie sich das für eine gute Garderobe halt gehört, ne?
Noch stehen die schräg gestellten, meterbreiten Betonelemente, hinter denen sich bald wieder die Garderoben befinden, karg im Raum. Mit Spiegeln versehen können sich Besucher später das Einstecktuch zurechtzupfen und die Frisuren richten. Aber auch Bäume, Sträucher und Blumenrabatte werden sich darin widerspiegeln. Das weitet den Raum optisch und verbindet wiederum Innen und Außen. Auch dass sich der Gang zum Ende hin verjüngt und die Decke Richtung Norden leicht abfällt, ist kein dekoratives Accessoire, sondern zentrales gestalterisches Element.
Genau, es ist letztendlich eine Richtungsweisung. Man kommt in der Kassenhalle an und wird optisch schon durch diese Schrägstellungen tatsächlich dahin geleitet, wo man eigentlich hin soll, nämlich hier nach rechts zum großen Saal, ins große Foyer zunächst und dann natürlich in den Konzertsaal. Abgesehen davon gibt's in der Beethovenhalle fast nur Schrägen, muss man halt auch sagen. Also wenn man genau hinschaut, dann sind die Decken grundsätzlich schräg. Das haben wir an ganz vielen Stellen. Und auch die Wände der Räume sind nicht zueinander parallel.
Schräge Decken, verjüngende Raumfluchten, zunehmende Wertigkeit des verbauten Materials. Grundzüge einer organischen Architektur, die sich auch im Grundriss der Beethovenhalle selbst zeigen.
Die man vielleicht so übersetzen könnte, am einfachsten, dass man sagt, mehrere Gebäudeteile sind gleich mehrere Organe, fügen sich zu einem organischen zusammen. Die Beethovenhalle ist also nicht von der Fassade nach innen geplant worden, sondern genau andersrum. Von der Funktion im Inneren nach außen, also die Funktion des Innenraums, hat letztendlich die Formgebung des Raums diktiert und deswegen ist auch dieser Grundriss so leicht verschachtelt. Und nicht umsonst ist natürlich der Konzertsaal der höchste Raum und der weiteste Raum und auch der auf so einem ellipsoiden Grundriss.
Und dem Konzertsaal kommen wir auch wieder ein Stück näher. Wir lassen den Garderobengang hinter uns und betreten das große Foyer. Gleich links nach dem Durchgang bleibt Constanze Falke stehen und deutet auf eine Stelle im Boden, die leicht übersehen werden kann.
Das sieht gerade ganz unspektakulär aus, dieser Betonkasten da im Boden mit diesem Ochsenring drin. Das ist der Grundstein. Der Grundstein der Beethovenhalle, im März 1956 von Theodor Heuss gelegt worden. Da drin findet sich was ganz Wichtiges neben der Grundsteinlegungsurkunde, nämlich eine Urne mit Erde vom Grab Beethovens aus Wien. Ludwig van Beethoven in Bonn geboren, Sohn der Stadt. Und gerade in den letzten Jahren, wenn die Abrissdiskussion um die Beethovenhalle stattfand, gab es immer diese Kritik, Bonn hat überhaupt keinen angemessenen Ort für die Beethovenpflege. Und da musste ich immer trocken schlucken, denn ich weiß ja, was in diesem Grundstein drin ist und wie explizit gerade diese anderthalb Quadratmeter hier oder anderthalb Kubikmeter sind es vielleicht, darauf hinweisen, dass Beethoven hier zu diesem Gebäude gehört und der Beethovenpflege auch hier genau ein Ort geschaffen wurde.
Die metallene Bodenplatte mit dem eingravierten Datum der Grundsteinlegung, die den Betonquader eigentlich verschließt, ist derzeit eingelagert. Dass sie einmal wieder an ihrem Platz liegen würde, ist nicht selbstverständlich. Mehrere Jahre dauerte der Streit zwischen Verfechtern einer Kernsanierung und Abrissbefürwortern. Konstanze Falke war Mitbegründerin des Bürgervereins Pro Beethovenhalle. In Gesprächen, Vorträgen und Kolloquien hoben seine Mitglieder die künstlerische, architekturgeschichtliche und städtebauliche Bedeutung der Beethovenhalle hervor und setzten sich für eine denkmalgerechte Instandsetzung ein. Mit Erfolg. 2014 waren die Pläne für ein privatwirtschaftlich finanziertes neues Festspielhaus endgültig vom Tisch. Planungen für die denkmalgerechte Restaurierung der Beethovenhalle konnten beginnen. Seit 2016 wird dort nicht mehr musiziert, sondern gebohrt, gehämmert und geschraubt. Zu spät, um das Haus pünktlich zum Beethoven-Jubiläumsjahr wieder zu eröffnen. Stattdessen warfen Misswirtschaft, Streit mit Planern und Unternehmen und explodierende Kosten ein zunehmend schlechtes Licht auf Stadt und Verwaltung. Seit Anfang des Jahres ist Lutz Leide, Betriebsleiter des städtischen Gebäudemanagements Bonn, für den Fortgang der Baustelle verantwortlich. Zu den gravierenden Kostensteigerungen und zeitlichen Verzögerungen sagt er:
Ein Grund ist natürlich, dass man beginnt zu bauen, ohne dass man eine komplett abgeschlossene Planung hat. Das ist natürlich im Sanierungsbereich schwieriger als im Neubau, aber natürlich auch dort erforderlich, letztendlich eine abgeschlossene Planung zu haben. Und heutzutage spricht man von dem sogenannten Design Freeze. Das heißt also, man verändert auch einmal die Planung, die man gemacht hat, nicht mehr. Hier ist das Wesentliche einfach, dass man natürlich das Beethovenjahr 2020 im Fokus hatte und, ich sage mal, mit einer sogenannten Pinselsanierung angefangen hat und nach und nach eben immer weitere Ideen dazugekommen sind, die natürlich dann dazu geführt haben, dass sich Dinge geändert haben, die man ganz am Anfang nicht wollte.
Etwa der Neubau eines Probensaals für das Beethoven-Orchester. Von den Bauarbeiten, die hier gerade durchgeführt werden, ist nichts zu hören, als ich mit Konstanze Falke durchs große Foyer gehe. Hinter hohen Holzlatten, Schaumstoffpolstern und Plastikplanen verbergen sich die wertvollsten Materialien, die in der Beethovenhalle verbaut sind. Säulen mit Carrara-Marmor aus Italien, Treppen und Handläufe aus Teakholz, der Boden aus kostbarem Parkett. Wulstige Planen schützen das wertvollste Kunstgebilde der Beethovenhalle an der Stirnseite des Foyers vor Staub und Dreck.
Nämlich das Wandrelief von Josef Fassbender. Also mehr ortsfest geht eigentlich nicht als dieses Kunstwerk. Und dafür eine Lösung zu finden, dass dem während dieser Baumaßnahme nichts passiert, dass da vor allem durch die Arbeiten Staub sich drauf ablagert, das war natürlich eine der großen Sorgen.
Über 30 Meter erstreckt sich das abstrakte Wandgemälde des Kölner Künstlers. Der inszenierte Höhepunkt auf dem Weg zum Konzert. Man geht quasi hindurch, wenn man den großen Saal betritt.
Fassbender hat im nassen Putz letztendlich Linienführungen, Kreuzungen, Felder ausgeführt, die dann mit Blattgold letztendlich belegt wurden. Dazwischen schwarze und so cremeweiße Flächen, also ein Kontrast aus Schwarz, Beige und Gold ist eigentlich dieses Wandbild.
Festliche Farben fürs Auge im Foyer als Auftakt zum festlichen Erleben der Musik im großen Saal. Der beeindruckt zurzeit allerdings nicht mit opulenten Klängen, sondern mit Gerüsten über knapp 1500 Quadratmeter bis unter die Decke.
Wenn man nach oben schaut, gibt es da oben diese wunderbare Rabbitsdecke, also diese Stuckakustikdecke, die sich hier im ganzen Saal erstreckt und hier oben freischwebend an Tausenden von Drähten. Und diese Decke wird restauriert.
Zum Greifen nah ist sie, wenn man die Gerüste bis zur obersten Plattform hinaufsteigt. Für Konstanze Falke derzeit der schönste Platz der gesamten Baustelle.
Ab jetzt müssen Sie mit dem Kopf aufpassen, denn unsere Helme könnten tatsächlich diese Gipselemente beschädigen, wenn man gegenstößt. Einmal hier drüber.
Die letzte Stufe ist geschafft. Eine Armlänge über mir erstreckt sich die Decke mit ihren kubischen Gipselementen. Wie filigrane Origami-Figuren wirken sie im kalten Licht der Baulampen.
Diese Decke ist nach oben gewölbt, geht durchgehend zu allen Seiten. Ihr Grundraster sind letztendlich Rauten und in den einzelnen Rauten sind dann verschiedene Hohlkörperformen eingesetzt. Und diese Hohlkörper sind letztendlich das, was als akustisches Prinzip, also für die Schallbrechung, funktioniert. Und wir haben uns damals riesig gefreut, als klar war, dass das auch für die Ertüchtigung der Akustik immer noch ein wesentliches Element dieses Raumes ist und dass diese Decke standsicher ist.
3 Jahre haben Architekt Stefan Wolzke und Akustiker Erwin Meyer in den 50er Jahren mit plastischen Modellen und optischen Berechnungen an der Entwicklung von Material, Form, Höhe und Ausdehnung der Decke getüftelt. Für ihre Akustik berühmt war die Beethovenhalle allerdings nicht gerade. Mit der Restaurierung verbindet sich nun die Hoffnung auf einen besseren Raumklang. Ob sich die architektonischen Besonderheiten der Beethovenhalle künftigen Besuchern im Detail erschließen, wenn der Musik endlich wieder der rote Teppich ausgerollt wird, das wird wohl im Auge jedes einzelnen Betrachters liegen, sagt Lutz Leide.
Ich bin mir sicher, dass es unterschiedlich wahrgenommen wird. Nämlich zum einen von denen, die die Beethovenhalle noch von ganz früher kennen, die also auch diesen Pathos und alles das, was mit der Beethovenhalle in Verbindung gebracht wird, auch wieder erleben werden. Und bei jüngeren Menschen, für die wird es, gehe ich von aus, eine Veranstaltungshalle wie jede andere auch sein, was aber auch völlig in Ordnung ist.
Wenn ich gefragt werde, was die Beethovenhalle so für mich bedeutet, dann ist sie vor allem für mich immer auch ein Symbol dessen, was in dieser Zeit an Anfang auch ist. Also nach dem Zweiten Weltkrieg dieses alle gleichermaßen willkommen heißen und das ist in dieser Architektur auf jeden Fall umgesetzt. Also es ist nicht mehr dieses Aufschreiten zum Musentempel, wie man das im 19. Jahrhundert bei Theater- und Konzertbauten hatte, wo erst die große Freitreppe kommt, wo man dann quasi zum Musikerlebnis erstmal klettert, in Anführungszeichen, sondern es ist dieses Willkommenheißen auf einer Ebene.